Hallo Alex, es ist verdammt warm.
Hallo Daniel.
Ich bin gerade die Treppen hier hochgekommen, die 4 Stockwerke, und bin fast gestorben einfach. Wie viel Grad haben wir? 31?
Irgendwas über 30. Und es ist kein Wetter, um überhaupt irgendetwas zu tun.
Und es ist auch kein Wetterumschwung in Sicht. Das,
nee.
Ich dachte, das sagst du jetzt gleich, aber das wollte ich jetzt nochmal eben sagen. Die nächsten 6-7 Tage bleibt das genauso. Furchtbar.
For real? Scheiße. Ich finde es auch geil, ich finde es mega geil, aber immer nur dann, wenn ich nicht arbeiten muss. Wenn ich den ganzen Tag in Badehose
geht,
rumlaufen kann,
geht
kein Problem.
Leuten so.
Ja, aber mit Arbeit ist es irgendwie, mit Arbeit ist geiles Wetter nicht so cool. Da finde ich Regen manchmal geiler. Aber ohne Arbeit ein Träumchen und deswegen versuche ich nicht so viel zu tun jetzt. Nur ein bisschen podcasten und ein bisschen Riding-Session heute Abend noch machen für die Vorbereitung für die Show nächste Woche am Freitag.
Da musste ich übrigens bezüglich des Wetters auch schon drüber nachdenken. Das kann natürlich ganz schön anstrengend werden, wenn man bei 31 Grad auftritt.
Kurze Hose.
Hast du schon mal, fällt mir gerade so ein, hast du schon mal bei so einem richtig krassen Wetter Auftritte gehabt?
Ja, mehrmals.
Und?
Ja, es ist schlimm. Aber ich finde ja immer, dass das alles irgendwie ist alles machbar. Es ist alles machbar. Es gibt, weißt du, geht nicht, gibt's nicht.
Viel trinken auf der Bühne.
Viel trinken,
weniger
viel Bier.
Obwohl jetzt ist ja eh ein Akustikkonzert, da wird ja nicht so viel gesprungen.
Ja, ist ein bisschen chilliger auf jeden Fall, genau. Und genau, für diejenigen, die es noch nicht im Kalender stehen haben, 14. ist the date. Und ich werde zusammen mit der Band Lenner spielen in der Neustadt in Bremen. 20:30 Stage Time. Und Tickets gibt es, wenn ihr auf den Link in der Bio von Yokai klickt und dann den Termin 14.8. anklickt. Dann kommt ihr direkt auf die Seite, wo ihr dann Tickets erwerben könnt. 13 Euro kann man machen.
Kann man machen.
Kann man machen.
Kann sogar,
ich würde es machen, wenn ich bezahlen müsste.
Es gibt sogar Solidaritätsticket, die kosten 17,50 Euro, glaube ich.
Damit, echt?
Ja, da unterstützt man dann noch weiter die Bremer
Künstler?
Kulturszene.
Ach so. Ja. Scheiße, ich dachte, ich krieg
das. Ich glaube, du kriegst davon nichts.
Ich krieg gar nichts.
Aber generell die Kultur in Bremen.
Das ist doch wichtig.
Voll.
Das ist doch gut und richtig. So. Das ist aber nicht das Thema der heutigen Show, weil wir können jetzt, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie eine Stunde über den Gig reden, sondern wir wollen den Gig ja einfach nur spielen.
Genau.
Stattdessen haben wir uns ein anderes Thema ausgesucht, was sehr für Aufruhr gesorgt hat in der letzten Woche.
Ganz genau, die Musikindustrie wurde ein bisschen von einem oder von zwei Zitaten erschüttert von Spotify-Gründer. Wir sind uns nicht sicher, wie man ihn ausspricht. Entweder er heißt Daniel Ek oder Daniel Ek, weil er ja wahrscheinlich auch Schwede ist.
Und Daniel Ek.
Ek.
Ja,
mit K.
Mit 2G. Wie das Ei.
Okay, ist ja auch
wie der Hodensack.
Okay, sind wir wieder da angekommen. Ich lese die beiden Zitate mal kurz vor und ich würde sagen, du reagierst direkt drauf, weil...
Nee, wir machen das diesmal anders.
Okay.
Mir ist aufgefallen, dass ich zu viel Redeanteil habe und deswegen, ich bin ja daran interessiert, die Meinung von Musikern dazu hört man ja überall, die tun sie ja laut als Kund. Mich würde interessieren, wie du als quasi nicht... quasi mit der Musikindustrie zu tun habender, aber nicht musizierender darauf reagierst.
Na, da bin ich ja mal gespannt.
Du hast die Zitate trotzdem gerne.
Ich werde mir jetzt live dazu eine Meinung bilden. Also die Zitate kommen aus einem Interview mit der Music Alley, mit dem Magazin. Und da hat er gesagt, du kannst nicht alle 3 oder 4 Jahre Musik aufnehmen und denken, dass das genug sein wird. Und das andere Zitat war, ich habe wirklich das Gefühl, dass diejenigen, die beim Streaming nicht gut abschneiden, überwiegend Leute sind, die Musik so veröffentlichen wollen, wie sie früher veröffentlicht wurde. Also das Thema des Interviews war so, oder zu diesen Fragen, auf die er da geantwortet hat, war halt, dass manche Musiker sich benachteiligt fühlen, weil sie sich lange Zeit nehmen für ein Album, dass sie 3-4 Jahre irgendwie daran arbeiten, sich überhaupt erstmal Zeit nehmen, irgendwo hinsetzen, Erfahrungen sammeln, das Leben auf sich einprasseln lassen und das dann in Musik verarbeiten sozusagen, wie es ja viele Bands auch in der Vergangenheit gemacht haben und damit halt auch über die früheren Vertriebswege, das immer gut funktioniert hat, dadurch das zu monetarisieren, über früher noch Platten und CDs und so weiter.
Voll.
Heutzutage ist das Modell halt anders, weil er ja Spotify quasi gegründet hat und jetzt alles eigentlich ziemlich darauf hinausläuft, dass das der Big Player wird, früher oder später.
Ja.
Es gibt zwar noch ein paar Konkurrenzplattformen, aber das ist eigentlich die Plattform. Und genau, wie alle Künstler müssen mehr oder weniger da stattfinden, um halt auch da das Geld mitzunehmen sozusagen. Du kannst gerne nochmal erzählen, da bin ich mich gerade nicht sicher, wie viel Geld es eigentlich gibt pro Stream, wenn du das ungefähr weißt.
0,0031 Cent oder sowas oder 0, noch eine Null dahinter.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr
wenig. Du verdienst dreckig wenig. Und das Problem ist dabei ja aber auch, dass du mehr verdienst, wenn du eben ein großer Player in der Musik bist. Mhm. Ja.
Genau, und diejenigen, die halt jede Woche einen neuen Song releasen, weil die Produktion halt maximal einfach ist, weil da keine, das ist eine Unterstellung, riesigen Texte hinterstecken oder riesige bahnbrechende neue Melodien oder sonst was, sondern dass da einfach jede Woche was rausgehauen wird, dass dann aber trotzdem, dadurch, dass die Fanbase immer mehr wächst, auch immer wieder diese 1 Million oder 100 Millionen, ja, Aufrufe bekommt, dass dadurch halt extrem viel Geld zu verdienen ist, wenn eben der Maßstab ist, Anzahl von Streams und nicht mehr alles andere.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du dich mal gefragt hast, warum Songs mittlerweile so heftig kurz, immer kürzer werden, dann liegt das ja da dran, ne? 2,30 oder so. Es gibt ja voll viele Tracks gerade so in diesem Hip-Hop-Bereich, die einfach nur noch 2,30 lang sind. Und das hat einen ganz einfachen Grund, nicht weil das eine künstlerische Entscheidung ist, sondern weil ab dieser Zeit halt das Ganze irgendwie als voller Stream gezählt wird, nicht? Also das, da verdienst du quasi auch das Maximale dann mit. Und du bist aber auch schnell durch mit dem Song. Sprich, du hörst schnell den nächsten. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass du den dann auch noch durchhörst, weil der geht ja auch nur 2,30, ist relativ hoch. Und der Wiederhörwert ist natürlich größer, weil du möchtest den, weil der schneller vorbei ist, möchtest du ihn natürlich auch schnell wiederhören. Und wenn du die ersten 30 Sekunden, ich glaube, wie gesagt, kann sein, dass sich das geändert hat, aber eine ganze Zeit lang war es so, dass wenn jemand 30 Sekunden hört, dann zählt es immer quasi als Stream.
Ja,
und dann bist du mit dem nächsten 30 Sekunden des nächsten Tracks, dann bist du ja bei einer Normallänge von 3 Minuten für einen Popsong, ne?
Ja.
Das ist schon gerissen.
Ja, total. Aber das ist natürlich irgendwie die Frage, ob das der Sinn dahinter ist, hinter diesem ganzen Musikkonsumieren ist, dass Künstler auf einmal auf Algorithmen oder auf solche Dinge halt reagieren, weil sie dann mehr Geld verdienen, weil sie dann, also das ist natürlich, eigentlich ist logisch, dass das passiert. So.
Ja.
Aber muss das passieren? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die dahinter steckt. Ne? Wird nicht die Kunst, die eigentlich dahinter stecken sollte, dann so zerschnitten?
Wie siehst du das?
Ja, ich finde auf jeden Fall schon. Aber ich kann wiederum auch die Künstler verstehen, die das Ganze als reines Businessmodell sehen, sozusagen. Die sehen, dass man kann offensichtlich mit Streams Geld verdienen. Also produziere ich irgendwas, was einigermaßen noch funktioniert, was hörbar ist sozusagen, dann aber so geschnitten, dass es maximal in dieses Korsett passt, was Spotify halt bevorzugt sozusagen, um genau auf diese Sachen halt zu achten, wie man irgendwelche Playlists reinkommt und wie man möglichst viele Streams über Nacht irgendwie dann schafft mit diesen 2 Minuten 30 und so weiter. Aber das irgendwie wirkt das eher so, als wäre das ein Spiel um die besten Plätze in den Playlists und dadurch halt um mehr Kohle und nicht mehr um, wer macht eigentlich die beste Musik und wer macht eigentlich, also beste Musik ist ja auch so ein Streitthema, was ist die beste Musik, aber wer macht überhaupt Musik mit, die was aussagt, die irgendwie neu ist, die was Neues wagt oder so, wenn man sich die Charts momentan anguckt, und ich will das gar nicht irgendwie abhaten oder so, ich höre da ab und zu mal rein, meine Mucke ist es eigentlich nicht, obwohl ich da auch manchmal Sachen finde, die mir gefallen, so, aber es ist ja alles sehr ähnlich und teilweise sind da halt auch Künstler, die dann in der Top 10 mit 6, 7 Songs sind, die alle noch erst ein halbes Jahr alt sind.
Ja, was, ist so krass.
Was bei das letzte Mal, als ich das bei einem großen Künstler gesehen habe, war das bei Ed Sheeran, wo der einfach das letzte große Album rausgehauen hat, wo der dann auch relativ schnell die Singles rausgehauen hat. Oder bei Spotify kannst du die Songs ja eher auch einzeln logischerweise abspielen. Dass da dann in der Top 10 3, glaube ich, von ihm waren. So.
Ja.
Aber das jetzt irgendwie...
Deutsche Top 10, 1 bis 10, Capital Bra.
Ja, oder Bones oder Apache 2, die alle heißen. Ja. Die sind ja eigentlich, sind die ja die Top 20. Und dann ist immer nur so, wer hat die meisten Songs in dieser Top 20 von diesen 3, 4, 5, 6 Leuten. Und das finde ich schon irgendwie krass. Aber die scheinen ja dieses Game so verstanden zu haben, was dahinter steckt und wie man das alles schafft und wie man in diese Listen kommt, was man denen ja auch hoch anrechnen kann. Aber die Frage ist halt, geht da nicht die Mucke, die währenddessen released wird, wo wirklich krass viel Liebe drin steckt und Arbeit und wieder wirklich diese 5 Jahres Lebenserfahrung und 3 Trennungen und so weiter, die irgendwie verarbeitet wurden, geht das nicht dann komplett da unter und bekommen die dann nicht viel weniger Aufmerksamkeit, weil sie halt eben nicht mehr in diesen Charts stattfinden, wo sich ja viele Leute auch dran orientieren. Also für viele Leute, die sie nicht alles anhören wollen, was so released wird, die nicht so Musikliebhaber sind, orientieren sich ja auch stark an den Charts und gucken so, oder an den Download-Charts oder Streaming-Charts und gucken, was ist denn gerade so in. Auch glaube ich auch, das kommt ja auch noch dazu, dass Dinge, die auf Spotify funktionieren, werden dann ja auch im Radio gespielt, oder nicht? Also ist...
Streckenweise. Hip-Hop findet ja häufig eben nicht so krass im Radio statt, ne? Auch immer mehr, Ich meine, es gibt ja mittlerweile schon so einen Radiosender wie Bremen Next, der das halt krass featured so.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz findet Hip-Hop immer noch weniger am Radio statt als irgendwie Popmusik.
Ja.
Und ich meine, Mark Foster oder so funktioniert ja auf Spotify auch. So.
Ja,
aber
voll.
Halt nicht so wie jetzt ein, wie jetzt vielleicht so ein Apache oder so, ne?
Genau.
Ist ja was anderes.
Aber warum ist das so?
Ja, keine Ahnung. Erstmal ist es ja irgendwie so die Trendmusik der Zeit, diese Hip-Hop-Trappigen Sachen so, das ist ja auch, kommt ja aus den USA, so Leitkultur, und dann hast du halt diese Acts und diese Art von Mucke, die da irgendwie rüberschwappt. Und dann ist die Musik extrem schnelllebig, ne? Also ich glaube halt schon, dass so mittlerweile Geschwindigkeit alles ist, was zählt.
Mhm.
Jeder verzeiht dir einen Scheiß-Track. Also jeder verzeiht. Wenn du einen Track machst, der nicht so geil ist, dann wird der halt ignoriert, versendet sich. Aber wenn du nichts releast, das verzeiht dir keiner.
Ja.
Weil ja schon dann jeder fragt, hey, wann gibt's denn mal den neuen Track und so. Und die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, will man das Game mitspielen? Oder ich kenne jetzt auch super viel, ich habe ja auch viel Kontakt so zu anderen Künstlern. Und da sind auch Leute dabei, die jetzt sagen so, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich stelle meine Musik nicht mehr auf der Plattform zur Verfügung. Ich bin nicht mehr bei Spotify und Co. Es gibt die... du kannst meine Songs alle streamen, indem du monatlich einen Euro zahlst auf meiner Homepage.
Mhm.
Aber wer macht das?
Ja.
Und ich glaube ganz fest daran, dass alle, die mit dieser Attitude rangehen, auf jeden Fall zumindest auf dieser großen Bühne krass verlieren werden. Weil das ist einfach so eine Entwicklung. Und wenn man eins gelernt haben sollte, gerade wenn man irgendwie von Musik leben will, ist, dass du kannst das nicht aufhalten. Es ist einfach unmöglich.
Ja.
Du kannst dich damit arrangieren oder...
Das ist ja fast schon so, als wenn du einen Laden hast und dich dazu entscheidest, den nicht bei Google zu ranken. Dann wirst du aber auch einfach nicht mehr gefunden.
Klar, wenn du Klempner bist und du willst irgendwie das Aufträge bekommen und du stehst bei Google nicht ganz oben oder hast 2-Sterne-Bewertung, dann bist du halt
Das ist ja dasselbe System letztendlich.
Genau. Das ist jetzt in der Musik voll angekommen, ne? Und ich glaube, dass das schon so ist, dass dieses alte Modell von ich release einmal im Jahr oder alle 2 Jahre größtenteils nicht mehr funktioniert.
Mhm.
Aber ich glaube, dass man als Musiker logischerweise auch viel zu fanatisch darauf ist, oder glaubt, dass die Leute nur an der Musik interessiert, also nur an der Musik interessiert sind und deswegen auch nur Musik macht. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, du kannst nicht einfach ein Album releasen und dann glauben, dass die ganze Welt auf dein Album gewartet hat.
Glaubst du, dass diese Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet, auch irgendwann der Tod von diesen Alben ist? Also
ist es ja schon.
Aber es gibt ja immer noch Alben.
Es gibt glorreiche Ausnahmen. Ja, aber wenn, also in reinen Zahlen würde ich mal sagen, wenn du die gegen diesen Single-Wahnsinn hältst, dann ist das ein
Furz
im Wind.
Entscheiden sich immer mehr Künstler quasi nur, also von Single zu Single zu denken.
Wer macht das denn noch? Single. Wer macht das denn noch anders?
Du kannst
von Album zu Album denken, wenn du ein Künstler bist, der einen riesen Namen hat.
Mhm.
Ne, dann kannst du von Album zu Album denken. Aber ein Album kostet ja, das ist ja das Problem. Album kostet ja, wenn du 10 Songs hast, kostet der im Schnitt mal mindestens das 4- bis 5-fache oder noch mehr von einer einzelnen Single. Ein Album hat aber heutzutage häufig den gleichen Impact wie eine Single. Von der Reichweite, die du damit erzielst. Du machst ja auch bei einem Album nichts anderes als, du hast diese Platte und dann hast du 3 Tracks, die koppelst du aus, dazu produzierst du 4 Geld im Musikvideo, da schaltest du die ganze Werbung drauf, in der Hoffnung, dass die Leute dann quasi über die Singles den Impuls bekommen, das Album zu kaufen.
Mhm.
So, das ist ja das, wie es immer gemacht wurde. Und dann parallel dazu zum Album dann natürlich auch die Tour sehen wollen und dann auf die Tour gehen und sich da vielleicht nochmal ein T-Shirt kaufen. So hat diese Industrie ja über sehr lange Zeit funktioniert. Und jetzt gerade ist es so, ja, aber wenn denn niemand eine CD kauft, dann hast du ja gar kein physisches Produkt, was du verkaufen kannst.
Also
du kannst ja keine Platte verkaufen. Vinyl geht ja zum Teil noch. Aber natürlich auch jetzt nicht so, wie das mal mit CDs der Fall war, ne? Und früher musstest du CDs kaufen, um überhaupt Musik zu haben. Das ist ja das, was quasi die jüngeren Semester gar nicht mehr kennen vielleicht. Oder doch schon so aus Erzählungen vielleicht. Aber dass man so quasi keine Chance hatte, die Musik zu hören, wenn man nicht die CD gekauft hat. Also und das da war ich ja schon klein.
Oder das irgendwo lief oder so.
Ja, voll.
Aber zu Hause ging es nur so.
Genau. Und dann kam ja irgendwann, also wir haben ja noch alle standesgemäß alle Platten illegal runtergeladen. So. Ich natürlich nicht.
Ist alles verjährt.
Und du natürlich auch nicht, aber viele haben das so gemacht. Das war so der Standard und da ging das ja dann los, ne? Und ich meine, was Streamingdienst schon geschafft hat, wenn die Streamingportale nicht gekommen wären und das nicht einfach gemacht hätten, an Musik zu kommen, dann hätten die Leute einfach weiter illegal runtergeladen. Ja. Und die Streamingdienste sind ja schon ein Schritt in die Richtung quasi, Musik, also einfach nur da auch wieder Geld zu verdienen. Und wenn jetzt alle Spotify Premium hätten, dann wäre es ja auch möglich, darüber alles zu finanzieren, also auch Künstler zu finanzieren. Das einzige Problem ist, dass du wieder so einen Zwischenhändler hast, ne? Wieder so ein Spotify, wo dann quasi 90% der Kohle irgendwie landen, so.
Mhm.
Und eben nicht beim Künstler. Und das ist immer das Problem. Du bist derjenige, der das Produkt baut, aber du bist nicht derjenige, der da am meisten dran verdient. Und das wiederum ist aber das Problem von Künstlern, weil Künstler in der Regel nicht gut darin sind, Geschäfte zu machen. Also wir sind halt keine Verkäufer oder so, ne? Und das ist das Problem. Deswegen werden sich immer Leute finden, das hast du ja überall. Du bist ja als Modedesigner bist du ja auch nicht der die Kohle verdient, in der Regel, sondern die fette Fashion Company, die den Modedesigner beschäftigt, das sind die fette Kohle machen. Das sind die Business-Leute im Anzug, ne? Oder halt nicht im Anzug, sondern in den Chucks und cool und so.
Okay, also ich will auch die Plattform Spotify jetzt auch gar nicht verteufeln, weil...
Zumal unser Podcast hier läuft.
Ja, erstmal das. Und deswegen,
wir lieben euch.
Zweitens ist die ist das meine App, also die App, in der ich mit Abstand am meisten Zeit drin verbringe.
Ey, und das ist das Ding, ne? Voll.
Also das Angebot ist ja mega. Wenn ich meiner Oma erzähle, ich habe in meinem Handy, was ja an sich schon ein Wunder der Technik ist, die gesamte Musik der Welt, also zu 98%, außer die, ja, die sich dagegen entschieden haben, da stattzufinden oder nicht relevant genug sind, habe ich immer abrufbar bereit. Ich kann die Qualität hoch und runter fahren. Ich kann die mit perfekter Soundqualität hier über meine Bluetooth-Box in deinem Wohnzimmer anmachen.
Ja.
Sag mir einen Song, ich mache ihn an und du kannst ihn so lange hören, wie du willst. Das ist für die ja noch krasser,
ja,
für die, die diese Streaming-Zeit auch irgendwie auch gar nicht in ihrer jüngeren Zeit mitgemacht haben, sozusagen,
ja. Ja.
Wo die irgendwie noch in die Großstadt fahren mussten, um da irgendwie, wenn sie Glück hatten, irgendeine Platte zu finden von dem Lied, was sie irgendwo mal gehört haben. Ne? Also da ist ja der Weg des Musikkonsumierens viel länger.
Zum Teil sind die ja noch nach England
gewesen.
Rüber geflogen,
ja,
um sich
genau.
Platten zu besorgen, die es hier nicht gab und so, ne?
Super abgefahren, einfach.
Oder Platten, die geschmuggelt wurden in DDR oder so.
Ja, genau, sowas. Ja, oder noch so halbwegs verbotene Musik.
Ja.
Und sowas. Also, aber jetzt der Sprung dahin zu, es gibt diese Musikbibliothek digital, alles ist immer abrufbar.
Ja.
Und das ist natürlich wahnsinnig geil. Da brauchen wir ja gar nicht drüber zu diskutieren. Hab ja auch diese Entwicklung so quasi mitbekommen im Podcast hier von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Da hat Olli Schulz das auch vor 2-3 Jahren noch krass verteufelt und gesagt, das ist der Untergang der Musikindustrie. Das will ich auch nicht, dass meine Musik da stattfindet. Und mittlerweile
ist er da auch.
Ist sein Podcast da auch. Aber er sagt auch, ich weiß nicht, ob er das muss, aber ich nehme ihn das eigentlich ab, weil er ja immer eigentlich recht authentisch ist. Sagt dann sein Podcast auch, er hat jetzt einfach auch die Vorzüge dieser Plattform kennengelernt und er ist ja auch ein krasser Musikliebhaber,
ja.
Was er da für Perlen teilweise wiederfindet und sich abends mit dem Wein auf dem Balkon setzt und da drin versinkt in dieser ganzen Musik, die er irgendwo mal gehört hat und dann da halt wieder entdeckt. Das ist halt auch eine extrem geile Plattform, so. Das kann man
nicht
anders sagen.
Und das ist das Ding, das ist wie mit Amazon, weißt du, eigentlich musst du Amazon irgendwie boykottieren für die Art und Weise, wie ihr Geschäfte aufbauen. Aber jeder weiß, ey, das ist so fucking easy und praktisch und schnell und so nah an deinen Bedürfnissen dran, dass du dass viele Leute einfach nicht drum rumkommen und das dann einfach trotzdem machen. Oder sich bewusst nicht informieren, ne? Und das ist mit Spotify, würde ich sagen, ähnlich. Die ist halt extrem endkonsumerfreundlich. So. Und
total.
Eben nicht sehr freundlich den Künstlern gegenüber,
ja.
wenn du klein bist, so, ne? Wenn du einer derjenigen bist, die da oben mitschwimmen und die sehr erfolgreich auf Spotify sind, dann ist Spotify eine geile Plattform für dich.
Ja.
Und ich glaube, der Punkt ist, es ist so mühselig und ich glaube, dass es einfach keinen Sinn macht, sich dagegen aufzulehnen, weil sich gegen die Entwicklung der Zukunft oder sich gegen die Zukunft zu stemmen, ist so unsinnig. Weil ich glaube, es macht einfach viel mehr Sinn, seine Ressourcen darauf zu setzen, zu überlegen, wie kann ich mit der Welt, wie sie denn gerade ist, das Beste daraus machen und die geil gestalten.
Mhm.
Und wenn das ist, dass ich sage, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Spotify stattzufinden, ich suche mir eine Community von Leuten, die total verstehen, was ich künstlerisch mache und die es unterstützen wollen, ich gehe jetzt über Patreon und lass mich da von denen unterstützen oder ich baue eine komplett eigene Community auf einer Homepage auf, dann bist du frei, das zu tun. Aber das Ding ist, wenn das nicht erfolgreich wird, dann musst du auch irgendwie damit leben, ne?
Klar.
Und ich weiß nicht, wenn denkt da jeder ist frei, es macht einfach nur so keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, ne? Weil, wie gesagt, du bist free, nicht auf dieser Plattform zu sein.
Aber wie weit würdest du denn gehen, um dieses Game mitzuspielen? Also, so wie ich dich jetzt einschätzen würde, würdest du nicht auf eine Strophe verzichten, die du eigentlich unbedingt sagen willst, nur damit es halt irgendwie besser auf Spotify performt.
Ich mache ja aber sowieso nicht jetzt per se erstmal nicht so eine Mucke, die die prädestiniert dafür ist, auf Spotify zu performen. Ich habe die Hoffnung, dass ich habe auch überhaupt nicht den Anspruch, Musik zu verkaufen. Mhm. So, meine Idee ist, Musik zu machen, weil ich das möchte und weil ich das feiere. Und dann darüber Leute für die Sache zu gewinnen und gegebenenfalls eben über Konzerttickets oder über Merchandise eine Möglichkeit zu bieten, andere Leute, wie so eine Aktie daran zu kaufen, zu sagen, ey, wenn ich irgendwie jemand bin, der die Mucke mega feiert und der es mega fühlt und mich connected fühle, dann kaufe ich halt irgendwie ein T-Shirt oder dann kaufe ich ein Ticket, weil ich weiß, dass ich investiere damit in etwas, das mir persönlich genauso wichtig ist wie dem Typ, der das da gebaut hat, so. Und deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ey, meine Musik muss jetzt mega im Streaming performen. Das ist schön, wenn das so ist. Und es gibt ja auch genug Beispiele von Songs, die nicht perfekt reinpassen, die eben trotzdem auf Spotify funktionieren. Aber ist bei mir nicht der Fokus. Und bei mir ist ja auch das Monetarisieren von Musik irgendwie nie so richtig der Fokus gewesen. Also, weil ich allein schon nicht die Musik gemacht habe. Wenn ich viel Kohle machen wollen würde, dann würde ich halt irgendwie Trap-Mucke schreiben und dann oder Hip-Hop-Mucke schreiben. Und zwar nicht für mich, sondern nur für andere. Und würde meine komplette Musikkarriere mal komplett sein lassen. Okay. Und würde mich wirklich nur darauf zu konzentrieren, maximal viel für andere zu schreiben oder irgendwie in irgendeiner Form an anderen Künstlern teilzuhaben. Mhm. Wenn es mir ums Geld geben würde, würde ich nur das machen.
Ja.
Und da ist mir aber, also ich will auch nicht sagen, dass es mir nicht ums Geld geht, weil wie blöd und bescheuert bist du, wenn du sagst, ja, ich will damit gar nichts verdienen. Ja, dann brauche ich aber auch nicht das öffentlich machen. Dann kann ich ja, also natürlich will ich irgendwie mal meinen kompletten Lebensunterhalt damit verdienen. Das ist ja jedem klar. Wer will das nicht?
So, ja, ja, ne? Klar, da steckt ja auch immer.
Genau, du
immer
arbeitest, mehr hinter, wenn du sowas und sagst. Du freust dich, wenn du genug Leute mit deinen Sachen erreichst, dass die Bock haben, das zu supporten. Und dann verdienst du halt deinen Lebensunterhalt damit und dann ist ja alles PC.
Mhm.
Ist ja alles geil dann. Aber selbst da ist ja ein weiter Weg, eben wenn jetzt zum Beispiel Spotify, ich meine, wenn du dann 10.000 Streams hast, wo einfach mal 10.000 Leute, das muss man sich mal in einem Raum vorstellen, deine Mucke gehört haben oder 100.000 oder so und du kriegst dann, oder keine Ahnung, ich meine, du bist schön zum Beispiel, unser Track von Fuck Marvin, der hatte irgendwie über 230.000 Klicks oder so.
Ja.
Wenn du da dann irgendwie, also 230.000, muss man sich mal vorstellen, aber du hast ja nichts damit verdient. Ich weiß gar nicht, wie viel wir gekriegt haben. Irgendwie ein paar hundert oder so.
Ja, das ist schon
für echt 230.000 oder so. Das kann man mal ausrechnen. Es gibt einfach mal Streaming Calculator oder sowas bei Google eingeben und mal eingeben, wie viel du bezahlt bekommen hast. Ich glaube, ich habe schon so 500 Euro für 150.000 Streams oder so mal ausgerechnet.
Mhm.
Und es hängt aber auch total stark von der Plattform ab, wo du bist. Ob Apple Music zahlt zum Beispiel mehr. Tidal zahlt super viel.
Ach so, die zahlen auch alle nochmal extra.
Alle zahlen unterschiedlich. Also Spotify Spotify zahlt tatsächlich nach YouTube am schlechtesten, glaube ich.
Okay.
YouTube zahlt am schlechtesten.
Aber du kannst als Künstler ja überall stattfinden und das überall dann quasi einsammeln.
Ja, genau.
Ah, ja.
Und deswegen, da siehst du schon, dass Streaming sehr wohl profitabel sein kann, wenn denn nur genug Leute regelmäßig deine Musik hören. Mhm. Deswegen sind ja auch alle Künstler immer da. Man, guck mal, so gerade im Hip-Hop sehe ich das immer wieder, dass sie dann so Streaming-Challenges oder so Bands wie BTS hier, diese Korean-Typen,
ja.
Die dann halt so eine Armee von Leuten irgendwie hinter sich haben, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag die Mucke zu streamen. Weil die wissen, klar, das bringt Geld. Und wenn Leute regelmäßig deine Mucke streamen, dann hast du ja auch viel höhere Wahrscheinlichkeit, in große Playlisten zu kommen. Und in den Playlisten hören halt immer 300.000 Leute deine Mucke. immer, weil die sind, die hören halt jeden Monat die jeden Montag die Playlist. So,
das
ne?
ist ja an sich auch clever, weil du kannst die Fans ja mobilisieren und sie müssen ja noch nicht mal Geld ausgeben, außer vielleicht diesen
Zeit und bisschen. Ja, und Premium im Idealfall Account. Haben sie ja Bock, deine Mucke zu hören, ne?
Ja, aber es ist ja was anderes zu sagen, kauf mal alle mein Album 10-mal, als streamt mal alle 1000-mal mein Song oder so. Das ist ja.
Ja, ja, wo. Ja,
das,
genau.
Das ist eine andere Forderung. Da
Wobei du ja wahrscheinlich 1000-mal wirklich streamen musst, um so ein Album letztendlich finanziert zu haben.
Aber wenn du deinen Fans sagst, lass mal die Nacht durchlaufen, dann hast du.
Theoretisch ginge das, ja. ich weiß nicht, wie das mit so IP-Adressen und so einem Kram ist und ob. Ach, also, aber siehst du, genau an dem Punkt darfst du halt, finde ich, als Musiker oder solltest du als Musiker vorsichtig sein, dass du da nicht hinkommst.
Ja, genau.
Wo du dir plötzlich Sorgen machst um. Ja, oh, wie kann ich meine Streams steigern? Und fuck, ey, diesen Monat habe ich nur 2000 regelmäßige oder nur 30 regelmäßige Hörer gehabt. Weil dann fokussierst du dich plötzlich darauf, nicht mehr geile Musik zu machen, sondern fängst an, dich darauf zu fokussieren, dich mit irgendwelchen Technik-Scheiß auseinander. Und man, wer mal unseren Podcast bis zu Folge 1 durchhört, der kann auch, wenn er guckt, was ich vor einem Jahr gesagt habe oder vor 2 Jahren, 1,5 Jahren gesagt habe, auch mal gut AB vergleichen, dass ich mich früher auch viel zu viel mit der Scheiße beschäftigt habe.
Ja.
Viel zu viel. Erstens, weil es mich interessiert und weil ich so ein kleiner Techie-Nerd bin in meinem Herzen. aber natürlich auch, weil du denkst, oh, ich muss das irgendwie erfolgreich machen. Du glaubst halt die ganze Zeit, dass du nur durch Reichweite und nur durch Likes eine erfolgreiche Musikkarriere aufbauen kannst. Und das ist ja das, was du willst. Aber das Bullshit, du kannst nur durch geile Musik eine erfolgreiche Musikkarriere aufbauen. Und das ist auch was ich erst lernen musste. Das habe ich vorhin, da habe ich zu Anfang auch nicht gecheckt.
Also lass mal nochmal zurück auf das Zitat quasi kommen. Was machen wir damit jetzt? Also er sagt ja eigentlich, die Leute sollen sich quasi der Zukunft nicht verschließen und alle, die sagen irgendwie, ich mache meinen Stiefel weiter so wie immer, wie früher, wie es immer funktioniert hat, werden halt auf der Strecke bleiben. Pech gehabt so ein bisschen zwischen den Zeilen. Aber ein Teil, den habe ich jetzt gerade nicht vorgelesen, war auch eine Aussage von ihm. Ihr müsst halt, also das Argument war, ihr müsst halt regelmäßig Musik launchen, releasen, um halt auch in Kontakt mit den Fans zu bleiben, um so im städtischen Austausch zu bleiben. Ihr könnt nicht alle 5 Jahre nach Feedback fragen, sozusagen, sondern ihr müsst kontinuierlich, die Fans müssen, wie du schon sagst, alle 2 Wochen, oder alle, zumindest einmal im Monat warten die Fans irgendwann darauf, dass was kommt.
Ja.
Und dann verzeiht man eher mal, okay, das war jetzt nicht so geil, aber es kam wieder was von Lebenszeichen, anstatt halt, okay, der hat jetzt seit 4 Jahren gar nichts von sich hören lassen, kam mal irgendwie mal vor auf einem Cover oder auf einer Zusammenarbeit mit einem anderen Künstler oder was auch immer, lässt dann gar nichts von sich hören. Da gibt's ja auch genug Künstler. Es gibt ja auch voll viele deutsche Künstler.
Du spielst auch keine Rolle mehr, wenn du so lange, also heutzutage ist es wirklich so, wenn du so lange nichts releast, egal wie groß du warst, du spielst dann keine Rolle mehr.
Ja.
Das ist so krass.
Das macht einen doch mega Angst als Künstler auch.
Auf jeden Fall.
Weil du siehst dann, okay, offensichtlich ist meine Zeit abgelaufen. Wenn ich jetzt was rausbringe, interessiert das überhaupt noch jemanden oder nicht?
Voll.
Was muss ich überhaupt für eine Promo fahren, dass die Leute überhaupt wieder wissen, dass ich wieder am Start bin? Oder denken die, ich mache gar keine Musik mehr. Dabei mache ich seit 3 Jahren Musik, aber ich habe nichts released, weißt du?
Ja, ja, voll.
Da ist es ja voll der krasse Spagat. Also
ja, es ist halt so eine wie soll ich sagen, es ist halt so eine ist, Musik wird halt so fließbar, ne?
Ja, man hört von vielen Künstlern immer so, ja, der arbeitet an einem neuen Album und dann ist es irgendwann aber auch so, ja gut, dann sag mir Bescheid, wenn es draußen ist. So. Also ja. Ich will jetzt, das hatten wir schon mal auch mit diesen Ankündigen und Countdowns und in 14 Wochen gibt es das neue Album. Ja, ist mir doch egal. Sag mir das, wenn es draußen ist, wenn ich es mir anhören kann, dann möchte ich davon erfahren. Vorher ist mir das vollkommen wurscht. Und dann sind aber viele diese Künstler, die jetzt vielleicht so, mit denen wir vielleicht auch aufgewachsen sind, die jetzt so auch so 40 sind oder so, sind ja viele, glaube ich, zu denen wir so aufschauen, sag ich jetzt mal, die so Mitte 30, Ende 40 jetzt so sind, die immer so 5 bis 10 Jahre älter waren als wir selbst, die halt noch in dieser alten Schule, in diesem alten Rhythmus quasi ihr Business auf oder ihre Karriere aufgebaut haben, die jetzt, wo man sich bei einigen echt fragt, was macht der eigentlich gerade? Macht der überhaupt noch Musik?
Ja,
weil
er ein Jahr nichts released
genau,
hat.
Genau,
so, ne?
Ja.
So krank.
Und das finde ich voll krass, weil dann fängt man wirklich mal, wenn es dann wirklich interessiert, mal irgendwie an zu googeln und so, was macht der Typ eigentlich?
Und mittlerweile schon wieder Nummer 1 Hit gehabt, aber du hast es nicht mitgekriegt.
Ja, und der würde sagen, wie, na klar mache ich Musik. Hast du das nicht mitbekommen? Und dann würde ich sagen, nee, weil der ganze Markt überschwemmt wird von Mucke, die sich mehr aufdrängt.
Einfach. Ja, und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wenn du jetzt so Musik releast, Und zwar, das Ding ist ja, viele scheitern ja an ihrem Perfektionismus so, dass sie eben Sachen nicht releasen, weil sie denken, das ist noch nicht fertig. Aber wenn du länger in dieser Branche unterwegs bist, merkst du voll krass, wie viel Musik einfach auch liegen bleibt, nie veröffentlicht wird, auch kaputt geredet wird, weil man die ganze Zeit, weil ja auch Leute in der Industrie dich dazu treiben, dass das unbedingt jetzt ein Hit werden muss. Wer sagt das? Und wer sagt, dass dieser Song nicht ein Hit sein kann, nur weil er nicht, nur weil der A&R meint, das wird kein Hit. So. Also, und dann releasest du es halt nicht. Und dann bleibt der Song auf der Strecke und dann arbeitest du an den nächsten. Und wenn du bei einem Label gesigned bist, dann jagen sie dich von Writing Camp zu Writing Camp, weil sie der Meinung sind, du hast den Track noch nicht geschrieben. Ist doch scheißegal. Du kannst auf dem Weg all die Songs, die eh niemals veröffentlicht werden, auch einfach raushauen. Ist ein Scheiß-Song dabei, ist nicht perfekt produziert, ja, und who cares? So. Einfach, du kannst doch einfach raushauen. Stell dir mal vor, jemand wie Tupac, der ist ja nicht sonderlich alt geworden, aber der hat irgendwie 900 Tracks geschrieben. Wie viel von denen wurden veröffentlicht?
Ja, das geht ja vielen Megastars auch so, wenn die dann irgendwann sterben, dass dann auch irgendwie so 10 Alben danach released werden von so Songs, die niemals jemand gehört hat. Prince, so. Die produziert dann irgendwie jemand noch zu Ende, weil die auf irgendeiner Festplatte gefunden wurden und dann haben die noch.
Das ist ja genau das Ding. Und ein Album. Was spricht dagegen? Es ist ja auch viel näher am. Ich glaube, dass es voll nah am Musikersein dran ist, zu sagen, ich habe einen Song geschrieben, den ich gerade aus tiefstem Herzen feiere. Der muss jetzt ganz schnell produziert werden und ganz schnell veröffentlicht werden. Ja. Weil wenn der erst nach 3 Jahren rauskommt, dann bist du plötzlich ein anderer Mensch und dann singst du einen Song, der von deinem Ego von vor 3 Jahren irgendwie entsprungen ist, mit dem du dich überhaupt selbst gar nicht mehr identifizieren kannst.
Ich glaube übrigens auch für die Leute, die sich dagegen sträuben und sagen, nee, ich möchte das weiterhin so machen, dass ich in einem Song oder einem Album lange arbeite und das dann irgendwann alle 2 Jahre release. Für die ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass sie ein gutes Social Media Leben haben, sozusagen, wo sie jeden Tag zeigen, ich mache Musik.
Die müssen das kommunizieren, genau. Voll. Und auch so Teil, dass sie auch so ein Denkfehler, den ich die ganze Zeit hatte, dass ich gedacht habe, oh ja, es ist noch nicht fertig, weil ich noch nicht zufrieden damit bin. Deswegen zeige ich das nicht. Und deswegen sage ich lieber gar nichts, als irgendwelchen Unsinn von mir zu geben. Aber das ist total blöd, weil du schließt ja aus dem Prozess aller Leute aus. Und der Prozess ist ja das, was eigentlich auch spannend ist. Also der Weg zu etwas, so, weißt du? Und wenn du viele, die zum Beispiel so einen alten Track, den ich mal geschrieben habe, den haben wir bestimmt in der High wie Kometen, den haben wir bestimmt in 3 unterschiedlichen Versionen mal aufgeführt. So, der hat sich live quasi entwickelt zu dem Song, der dann später wurde. Und das ist auch in Ordnung. Und so kann das auch mit Singles sein. Ich kann jetzt auch eine Single veröffentlichen in einer super rough Instrumentalversion und ein halbes Jahr später die Single produziert releasen. Und gerade wenn man noch nicht so riesig ist, dann muss man ehrlicher und fairerweise sagen, kennt einen sowieso niemand.
Ja.
Weil die Leute, guck mal, dir folgen jetzt vielleicht irgendwie 1000 Leute oder dir folgen 4000 Leute. Dann die Frage, wenn du jetzt mal Werbung schaltest, erreichst du ja tatsächlich auch mal diese ganzen Leute. Mhm. So. Und jetzt frag dich aber mal, wie viele Leute müssten eigentlich regelmäßig auf deine Konzerte kommen und deinen Scheiß feiern, damit du davon leben kannst? Schritt 1. Und wie viele Leute von dieser Zahl, die du bräuchtest, haben tatsächlich deine Songs überhaupt schon mal gehört? Und die Antwort heißt wenige. Sehr wenige. So. Und deswegen ist es egal. Und deswegen, wie gesagt, ich kann ja immer nur, ich kann nicht aus der Perspektive eines Superstars oder weißt du, mit ich spiele Hallentourneen argumentieren. Die haben ganz andere Probleme mit Streaming auch. Im Übrigen aber ähnliche in Bezug auf, wir brauchen diese Streaming-Zahlen, damit alles rentabel bleibt, weil die viel mehr Ausgaben haben. Ne? Das Game ist eigentlich ist das Game das gleiche.
Ja.
Aber aus meiner Perspektive ist es halt so, es ist halt alles so egal. So im Sinne von, lass uns doch nicht damit aufhalten, irgendwie, wo wir am Anfang dieser Reise stehen, uns mit sowas wie Streaming-Zahlen auseinanderzusetzen. Weil das einfach nicht Thema ist. Thema ist es, die geilste Musik zu machen, die du machen kannst. Das ist das Thema.
Das Hauptproblem, das finanzielle Problem ist ja eigentlich, dass Streaming den Konsum von Musik über Platte und über CD ersetzt hat. Aber nur von der Konsumentenseite und hat sie ja nicht ersetzt im Finanziellen. Das heißt, die ganze Kohle, die über die CDs und so reinkam früher, kommt nicht mehr rein.
Ja.
Die Leute können aber trotzdem noch deine Musik hören, für viel weniger Geld.
Weswegen aber mal so gesagt, du dir die ehrliche Frage stellen musst, kann ich es mir heutzutage noch leisten, auf dem Niveau, wo ich gerade bin, zum Beispiel bei einem Label zu sein? Kann ich es mir leisten, eine Booking-Agentur zu haben? Oder muss ich das vielleicht selber machen? Weil natürlich, guck mal, in den 90ern oder so, da haben die auf vergoldeten Kloschüsseln gekackt, so, weißt du? Die hatten so viel, du musst dir das ja mal vorstellen, was eine CD in der Produktion kostet und wie viel die dafür genommen haben. Mhm. Wenn du irgendwie 17, da noch nicht Euro, aber keine Ahnung, irgendwie 17 Mark oder so und schon später auch in den 2000ern ja dann auch Euro genommen hast für, ja, so ein Album, und das kostet, die CD kostet in der Produktion kein Euro.
Teilweise hat eine Single auch dann am Ende noch 9,99 Euro.
Maxi-CDs, Alter.
Mit der Single.
Zwei Remixen drauf.
Genau, Instrumental-Version, zwei Remixe und vielleicht irgendein Song, der wirklich dann auch richtig...
Eine ganze CD für
Kacke war.
Alter, für voll viel Geld. Die haben hier richtig fett Schotter gemacht. Und das ist natürlich das, was jetzt gerade so ein bisschen in die Binsen geht und wo dann natürlich die Industrie auch Angst kriegt, weil man plötzlich sagt, ja, aber wenn nicht mehr so viel Geld da ist, dann können wir uns gewisse Sachen nicht leisten. Dann können wir uns eine Riesenagentur mit 50 Angestellten halt nicht leisten. Wir können uns nicht leisten, Teil davon zu sein und alle mitzubezahlen. Und das ist ja ein Gedanke, den gerade viele einfach irgendwie, glaube ich, mit sich rumtragen. Dieser DIY-Gedanke. Ich verzichte auf ein Stück Professionalität,
ja,
also sprich ein Team, was mich mit einer offiziellen Booking-Adresse bookt und mache es stattdessen selbst. Oder ganz ehrlich, ich stelle mir jemanden für 450 Euro ein, Kumpel, der es macht. Das ist halt nicht so ganz professionell und du hast das Netzwerk nicht. Du wirst wahrscheinlich weniger spielen und du wirst weniger geile Sachen spielen. Aber wenn du am Ende bei den großen Gigs drauf gezahlt hättest, bist du vielleicht froh über den Gig in einem kleinen Dorf an einem kleinen See.
Ja, und so. Du musst generell schauen, wie du noch andere Monetarisierungsmöglichkeiten irgendwie bekommst, ne? Also
Voll. Viele
gehen ja auch irgendwie das Spendenmodell, wo man über Patreon irgendwie Geld einsammelt. Oder ja, man spielt einfach mehr, ne? Also was spricht dagegen, jetzt nicht mehr bei einer Deutschland-Tour die großen 10 Städte anzufahren, sondern halt die größten 40.
Die größten 40 und dann noch parallel Wohnzimmerkonzerte für einen Hut oder für einen Huni oder so zu spielen.
Ja, das zumindest dann auf einem kleinen Level, ne? Also wenn du einigermaßen...
Ja klar, wenn du groß bist, dann halt, genau, dann natürlich nicht mehr.
Dann machst du es lieber so als Geschenk oder so.
Und ich kann halt zu diesem Big Scale kann ich halt nichts sagen, so, weil ich keine Ahnung, wie das ist.
Ja.
Ich weiß halt, dass es voll teuer ist, ein großer Künstler zu sein. Das weiß ich. Dass du allein, wenn du jetzt dann den Lichttechniker und seine Familie durchfüttern musst, den Manager durchfüttern musst und den Soundtypen und die Rowdies und die ganze Backline ist immer die ganzen technischen Gerätschaften, die du mit dir rumschleppst, nennt sich Backline, ne? Also die ganzen das ganze Equipment. Das muss ja auch teilweise gemietet werden oder transportiert werden. Dann hast du dann noch am besten, wenn du richtig groß bist, hast du noch so LKW-Fahrer und dann hast du noch Leute, die vor Ort das Catering machen, dann die Kosten fürs Catering. Und dann kann man sich mal ausrechnen, was so eine Show eigentlich kostet,
ja, klar,
nur damit die stattfinden kann. Und jetzt überleg mal, dass alle bezahlt sind und dann fällt deine Show aus, weil du krank bist oder sowas.
Was dann?
Dann bleibst du auf dem Geld sitzen. Also dann auf
außer du bist versichert.
Sitzen. Außer du bist versichert, aber wer versichert dich?
Ich habe das mal... Das war auf dem Wir sind Helden-Konzert tatsächlich, haben die das mal erzählt, Judith Holofernes, die ist ja auch teilweise mit Kind getourt, glaube ich auch schwanger und so, und dann hat sie, glaube ich, mal erzählt, auf der Bühne, dass sie sich auch diese ganzen Versicherungen quasi nicht leisten konnten, weil das, was da an was sie da hätten zahlen müssen für so eine, da hätten sie quasi die Tour 1:1 darin investieren können.
Und die Versicherung, quasi, ja.
Dafür, dass sie halt eventuell ausfallen könnte. So, wäre es bei plus minus null gewesen. Also vollkommener Irrsinn, sowas dann zu versichern, aber dann auch natürlich vollkommener Irrsinn, sowas unversichert zu lassen und dann einfach mal gucken, was passiert und dann alles irgendwie
so
zahlen zu müssen. Ne? Das ist schon krass.
Ja.
Und, ja, da muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn solche Dinge wie bei Avicii oder so passieren, dass Leute dann wirklich so...
Unter dem Druck zusammenbrechen.
Genau,
so wenn er eigentlich raus will... Aus diesem ganzen Ding, du hast die Doku auch geguckt, ne?
Ja.
Du willst eigentlich raus als Künstler aus diesem ganzen Ding und du kannst aber nicht, weil du weißt, Alter, das Leben deiner Buddies hängt
genau
halt dran.
Alle sagen dir
und dann
nein,
machst du halt.
Ja.
Dann genau machst du halt einfach.
Und dann gehst du halt Stück für Stück, Show für Show kaputt.
Ja.
Also natürlich nicht immer, aber sowas kann halt passieren, wenn genau diese Abhängigkeiten irgendwann entstehen. Ne?
Und dann stelle ich einfach mal die dreiste Frage: Warum nicht anders denken?
Ja.
Das ist natürlich auch ein Gedanke, mit dem ich mich viel beschäftige. Ne? Warum muss das alles so groß sein, wenn du es richtig machst, am Ende mehr Geld hast? Und mehr, also mal ganz abgesehen von dem Geld, was du verdienst, mehr Erfüllung, weil du bist dein eigener Chef und du bist nicht abhängig von irgendwem. Also es ist schon charmant. Es kann natürlich auch böse nach hinten losgehen, ne? Also es ist beides. Also ich glaube, am Ende des Tages musst du nicht einfach nur entscheiden. So. Also welche Abzweigung man nehmen will. Aber um den Bogen nochmal zu spannen auf unseren lieben Spotify-CEO.
Ja.
Und das ist jetzt blöd, dass ich das eigentlich sage als Künstler, weil das die wahrscheinlich eine sehr unpopuläre Meinung ist. Aber ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass der Typ auch so ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurde. Weil er sagt also das Zitat heißt ja, man kann nicht mehr nur alle 3 bis 4 Jahre einen Song releasen und glauben, dass das dann läuft. Und theoretisch, und da lehne ich mich jetzt ganz weit mit aus dem Fenster, stimmt das ja auch ein bisschen. So, weil, und ich glaube, dass sich da auch die falschen Leute angesprochen fühlen oder auf den Schlips getreten fühlen, weil, ganz ehrlich, wer von denen, der sich jetzt aktiv wirklich darüber aufregt, über die Aussage, hat wirklich 4 Jahre für eine Platte gebraucht? Ich glaube, das sind die wenigsten, sondern alle releasen schon sehr, sehr regelmäßig. Und was er aber meint, ist, dass sich die Musiklandschaft einfach so verändert hat, dass derjenige, der am Ende den Song hört, und wenn du Musikhörer bist, dann auf Spotify bezahlst du mit deiner Zeit. Du bezahlst mit deiner Zeit und du bezahlst, wenn du einen Premium-Account hast, mit Geld. Und wenn du keinen hast, damit, dass du die verkackte Werbung hören musst. So, das ist halt dann das, was du zahlst. Ne? Und wenn dein Bedürfnis ist, dass du immer zu jeder Zeit Musik hören willst und da ist jemand, der dir das ermöglicht, dann wirst du diesen Service immer nutzen. So.
Auf jeden
Und dann
Fall.
Kann man sich darüber aufregen und sagen, oh, wie blöd, dass das vielleicht auch beim Endkonsumenten der Musik nicht die Bewusstheit da ist, wie es den Künstlern geht. Aber Mann, woher auch, Alter? Haben wir wieder das Thema. Du arbeitest vielleicht deine 40 Stunden die Woche, Alter, dann hast du doch keinen Bock, dich mit dem Schicksal der Musik auseinanderzusetzen, zumal es gravierendere Themen in der Welt gibt. Ich finde es zum Beispiel geiler, wenn man sich Gedanken darüber macht, wo deine Kleidung herkommt. Weil jemand in Bangladesch, der deine Klamotten näht, dem geht's schlechter als mir. Ganz sicher. Und ich glaube, da sollte dann die Priorität eher darauf sein. Und ich weiß ja, wie es auch Musikern gehen kann. Und jetzt gerade in Corona ist echt Abfuck so, ne? Aber alles in allem hat man sich auch selbst dafür entschieden, Musiker zu werden. Und man wusste, worauf man sich einlässt. Und von daher glaube ich auch so, go with the flow. Und ja, man darf halt nicht vergessen, warum man das macht, so, weißt du? Und du machst es ja eben nicht für das Geld. Klar fühlst du dich nicht gewertschätzt und respektlos behandelt, wenn jemand sagt, ey, für pro Stream kriegst du halt nicht mal ein Zehntel oder ein Hundertstel Cent oder sowas. Klar ist das irgendwie fies. Aber es reicht, also du kannst dich auch einfach nur es ist doch auch eine Option, ins Gespräch zu gehen und dich stark zu machen für deine Interessen. Das macht ja jeder andere auch. Oder du wirst halt so erfolgreich wie ein Drake und dann hast du aber auch andere Konditionen.
Ja.
Wenn das dein Ziel ist, Fat Cash zu machen, dann ist das ja auch eine Option.
Ja.
Und ich finde halt beide, was ich damit sagen will, ist, ich finde nicht, dass der Typ recht hat, weil der lebt in der Welt, der lebt halt in dieser Business-Welt, wo alle nur auf Zahlenwerte, Leistungen, Performance gucken. Und die Musiker, die dem gegenüberstehen, die ja ehrlicherweise muss man auch mal sagen, seine Lebensgrundlage bilden, weil ohne die Musiker hätte der Typ nämlich keinen Job.
Ja, und muss man auch mal sagen. Der ist, glaube ich, vierfacher Milliardär.
Sein Reichtum basiert auf ein Stück weit natürlich auch auf der Leistung von all den Musikern da draußen, die er da so abschätzig abwatscht sozusagen. Und er kommt halt aus dieser Businesswelt und die eben Musiker nicht, sondern die kommen. Viele Künstler sind ja eben so, dass sie sagen, ey, unsere Themen sind Solidarität, Gemeinschaft, unsere Themen sind Freiheit, sind Unabhängigkeit. Das sind ja die Themen, die Musiker wirklich bewegen. Und das sind nun mal häufig nicht die Themen, mit denen du reich wirst. So.
Ja.
Und dann gibt es aber auch auf der anderen Seite.
Mit denen andere reich werden anscheinend.
Genau, andere werden damit reich. So. Aber es gibt halt auch eben unter den Musikern, glaube ich, die Arbeitstiere und die einfach sich sagen, ist mir doch egal, ich bediene das jetzt halt. Und deswegen lebe ich auch krass. Oder deswegen habe ich auch viel Geld. Und die gibt's ja auch, die kann man ja auch mal fragen. Es gibt ja auch Leute, die mit Stream sich echt eine goldene Nase verdienen. So.
Sagt ja, klar. Man
das? Ist das eine Redewendung? Die goldene Nase
verdienen? Ja,
sagt man ja, so. Ja, tatsächlich.
Geil. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das recherchiere ich.
Genau, wahrscheinlich hat das wieder irgendeinen rassistischen Hintergrund oder sowas.
Oh, das wäre schlecht.
Dann streichen wir das an dieser Stelle und ich entschuldige mich.
Aber meistens ist es irgendwie ein Übersetzungs...
Häufig sind es irgendwelche rassistischen, haben die irgendwelche rassistischen Wurzeln. Oh, solche Redewendungen, man glaubt gar nicht, wie viel.
Aber oft auch haben einfach Übersetzungsfehler.
Über die Jahre. Manchmal, genau. Wir hoffen, dass das kein solches ist. Ja, aber das ist eben, ich glaube, du kannst nicht für die eine oder andere Seite entscheiden, wäre mein Fazit daraus, sondern
ja,
man muss für sich selber klar haben, wo verlaufen die eigenen Grenzen und was sind die eigenen Werte, die man auch in seiner Musik vertreten will. Und wenn du, und das kann man ja schon noch weiter zurückdenken, in den 80ern war es zum Beispiel streckenweise ja noch normal, dass man einen Song hatte, der 10 oder 12 Minuten gedauert hat. Das wäre auch in den 2000ern schon undenkbar gewesen. So ein Song hätte nicht mehr stattgefunden. Jetzt kannst du ja als Musiker sagen, ja, fuck it, ich mache hier meine Kunst und der Song dauert 12 Minuten, ist mir doch scheißegal, ob jemand das hören will. Und da ist, glaube ich, jeder fein mit. Aber es ist dann total schwierig, hinterher sich darüber aufzuregen, dass es dann niemand hören will, obwohl man eigentlich nur das gemacht hat, was man selber wollte.
Mhm.
Weil wenn du in die Öffentlichkeit gehst und damit halt eben irgendwie möchtest, dass dir jemand Geld oder Zeit oder Aufmerksamkeit gibt, dann muss das ja irgendwie mit der Person resonieren. Und wenn es das nicht tut, dann ist es schon anmaßend, irgendwie überhaupt dafür was haben zu wollen.
Toll. Okay. Ja, man kann das Thema noch endlos diskutieren, glaube ich. Auch gerade diese Zitate. Es ist natürlich auch mal ein bisschen einfacher, wenn man sich, also vor allem sich ja große amerikanische Künstler kritisch dazu oder haben ihn beleidigt auf Twitter, kann man ja einfach so sagen.
Ja.
Aber aus deren Position ist natürlich auch immer sehr einfach, weil die ja auch sehr viel Geld über ihn verdienen, sozusagen.
Ja, wollte ich gerade sagen, und die gehen ja auch nicht runter von
wahrscheinlich
Spotify,
eher, ne? mehr durch sie als sie durch ihn, aber.
Ich glaube, das war übrigens mit Tidal, also ein bisschen der Versuch, das ist ja auch von Beyoncé, Jay-Z und so haben da ja irgendwie Aktien drin. Mhm. Und der Versuch war es ja eben zu sagen, wir machen eine Plattform und wir zahlen Künstlern mehr. Wir zahlen denen einfach jetzt mal das Dreifache, Zehnfache, weil ich weiß nicht, was genau ist, ja. Aber die zahlen wirklich gut pro Stream. Und dann reichten auch weniger musikbegeisterte Leute, um Künstler, damit Geld beim Künstler landet.
Mhm.
So.
Aber
das funktioniert ja nicht.
War da Voraussetzung, dass man dann auf Spotify weggeht? Oder war das einfach nur zusätzlich?
Nee. Genau.
Na gut, dann ist das für den Künstler ist natürlich super. Also
Künstler ist super.
Eine zusätzliche Einnahme.
Aber du brauchst halt einen Tidal-Account. Der kostet dann auch wieder irgendwie, 14,99 €, 17,99 €, also, irgendwie sowas. Ist teurer.
Okay.
Die Musikqualität ist besser. Aber who cares? So. Ich kenne keinen, der sich dafür interessiert,
nee.
Außer so eine Handvoll Leute.
Ja.
Ich selbst höre auch immer auf niedriger.
Also wegen des Datenvolumens.
Ja,
als Konsument würde ich mich natürlich auch für eine Sache denn entscheiden und dann wahrscheinlich für die Plattform, wo mehr Mucke ist.
Wo mehr Mucke ist und die überhaupt besser vermarktet ist, ne? Also
ja.
Wo die man einfach kennt und
ich glaub auch,
ist immer der erste Player am Markt, ne?
Ich glaube auch, was niemand will, ist, dass das irgendwann so ausartet wie mit den Fußballrechten, dass man 5, 6 Abos braucht, um alles sehen zu können. Wenn du jetzt irgendwie sagst, ich bin Materia-Fan, da brauche ich Spotify, ich bin aber auch Casper-Fan, der ist aber nur auf der Plattform und was weiß ich, Masimoto geht's nur da zu hören, dass du halt irgendwie von Plattform zu Plattform immer switchen musst, um alles hören zu können. Das wäre super GAU, das wäre richtig nervig.
Ja.
Ich hoffe nicht, dass es darauf hinausläuft, dass jetzt wieder dass es mehrere Plattformen gibt, einfach so eine, wie sagt man, Konkurrenz irgendwann entsteht, wie ja anscheinend schon probiert wurde. Was ja, gibt's die noch von den beiden?
Welche?
Diese Plattform von Jay-Z und
Tidal meinst du?
Ja.
Klar, auf jeden Fall.
Die gibt's noch, okay. Ja, ja. Aber ist nicht so erfolgreich.
Aber nicht so erfolgreich wie Spotify, lange nicht.
Ja, okay.
Und in den States zum Beispiel gibt's ja hauptsächlich Apple Music, ist ja erfolgreicher als Spotify in den Staaten. Und die zahlen aber auch mehr.
Ah ja, okay.
So. Man muss halt gucken, ne, wie sich das so entwickelt. Aber wie gesagt, ich würde mich da entspannen. Es ist ärgerlich. Es ist ärgerlich, wenn man nicht sein Recht bekommt. Aber es hilft halt nichts. Es hilft doch so gar nicht, sich darüber aufzuregen. Es sei denn, es gibt dann irgendwie eine gesetzliche Regelung oder sowas, die dann da irgendwie, für die man sich stark machen kann. Dann kann man das ja auch tun.
Mhm.
Aber keine Ahnung. Es ist halt ein Problem, womit Künstler schon immer zu kämpfen haben. Dass das Geld, was sie verdienen, da haben sich ja schon Prince. Ich meine, es gibt Bilder von Prince, wie er sich Slave auf das Gesicht geschrieben hat und damit aufgetreten ist, weil er aus seinem Vertrag nicht rausgekommen ist. So.
Ach, krass.
Weil er ja Millionen Umsätze gemacht hat und aber so wenig davon verdient hat, sozusagen. Obwohl er ja derjenige ist, der das komplette Kapital, also der ist ja der Grund, warum Leute überhaupt Geld für die Sache ausgeben wollen. ja, sein Charisma und seine Songs. So.
Das gesamte Konstrukt würde auch ohne ihn nicht mehr funktionieren. Das
geht nicht, genau. Ja. Aber du hängst halt in diesen Verträgen, die du mal unterschrieben hast.
Das ist doch ein reiner Irrsinn, dass diese Person, von der alles abhängt, nicht am meisten verdient. Also das ist doch Quatsch, ja, einfach.
Ja, am meisten verdient halt eine Firma, die dahinter steht. Das, ja, sind ja auch in der Regel keine Einzelpersonen. Aber die Firmen gehören ja auch jemandem.
Ja, klar.
Und das ist so, ja, das ist schon irre. Und ich habe einfach so das Gefühl, dass immer mehr Künstler da auch aufwachen und zumindest auch klüger in so, also man kann ja mit einem Label zusammenarbeiten, es spricht ja überhaupt nichts dagegen, sich irgendwo Geld und Know-how zu holen, um noch geilere Songs zu machen, noch geilere Musikvideos zu produzieren und auch Sachen abgeben zu können, auf die man keinen Bock hat, so. Aber ich glaube, du musst halt dann irgendwie zumindest mal vorsichtig sein, wenn du einen Vertrag, bevor du einen Vertrag unterschreibst, dass mal ein Anwalt drüber guckt, weißt du, der sich auch auskennt und der dich beraten kann.
Die
und
auch wieder Geld kostet.
Ja, aber gute Anwälte verhandeln ja in der Regel auf den Vorschuss ihre Kohle gleich mit drauf.
Okay.
Das sollten die schon hinkriegen. Das zahlt dann im besten Fall ja das Label.
Ah ja.
Das ist ja so mal die Wunschsituation. Aber ja klar, aber das ist im Zweifel wird dieser Anwalt die beste Investition deines Lebens sein.
Ja.
Ohne Scheiß. Weil du kannst da schon Knebelscheiße unterschreiben, ne?
Mhm.
Und da einfach wachsam bleiben und sich auch irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen, beschäftigen, mit dem hässlichen Business-Part von diesem Kram so.
Ich bin total gespannt, wenn wir in 5 Jahren irgendwie nochmal drauf zurückblicken, wie es jetzt heute war. Stand jetzt quasi, worüber wir diskutieren.
Fast broke und heroinabhängig.
Ja, wie es in 5 Jahren generell um die Musikindustrie so,
ja, voll,
bestellt,
mega,
ist.
Mega.
Bin ich sehr gespannt. Auch jetzt gerade durch die Veranstaltungsbranche, die jetzt ja gerade so hart am struggeln ist wegen der Corona,
ja,
wegen des Corona-Krams sozusagen, gibt es nächstes Jahr überhaupt noch genug so quasi Veranstaltungs...
Haben wir ja letztes Mal schon gesagt,
dass ja, wird es wieder Leute geben, wird es geben,
weitermachen.
Ja. Aber anders, es wird sich halt verändern.
Genau, so. Es wird sich mega verändern,
glaube ich. Und das ist irgendwie spannend, weil jetzt echt eine sehr, sehr interessante Zeit, glaube ich, auf das gesamte Business zukommt. So.
Voll, ey. Und ich denke einfach so, ich habe mega Bock, einfach neue Tracks zu machen, Songs zu releasen, Musik mit vielen Leuten zu machen, umtriebig zu sein, künstlerisch. Und der Rest, ja, wird sich fügen. Ich verliere den Glauben nicht daran, dass wenn du den richtigen Song zur richtigen Zeit machst, dass du dir dann keine Sorgen darum machen musst, dass Leute den hören wollen.
Ja.
Und wenn Leute deinen Track halt nicht hören, dann liegt das potenziell daran, dass sie ihn einfach nicht mögen. Und das ist Schmerz.
Klingt einfach, aber...
Aber es ist Schmerz, es ist eine schmerzhafte Realität, weil niemand sieht das Blut und den Schweiß, den du in diesen Song gesteckt hast. Und deswegen leiden auch so viele Künstler. Weil, also gerade so Künstler, die noch nicht auf den großen Bühnen sind, die sich noch nicht durchgesetzt haben, die halt eine unfassbare, ihr ganzes Herz reinschütten in so Tracks und dann am Ende passiert damit gar nichts. Das ist auch nochmal, also auch ein krasses Thema so. Aber nicht das Thema der heutigen Sendung.
Aber wir haben noch eine Sache, denn in der letzten Sendung hattest du nochmal angeteasert.
Geil, dass wir jetzt endlich Sendung dazu sagen, weil es macht es viel seriöser.
Wie würdest du sagen? Podcast? Ausgabe?
Folge?
Folge, ja.
Aber Sendung finde ich geil, lass jetzt immer Sendung sagen, weil es klingt
immer,
viel
wenn,
nicer.
Wenn ich ein Mikro vom Mund habe, denke ich immer, es ist eine Sendung.
Das klingt so total serious.
Klingt so, als wenn wir von der ARD.
Ja.
Ja, nehmt uns mal auf, bitte.
schön nach der Tagesschau.
Meldet euch.
Nein. Daniel und Alex mit dem Brennpunkt.
Du hattest angeteasert, nochmal drüber sprechen zu wollen, dass du dieses Jahr noch eine Show machen willst.
In der letzten Folge, hast du dich daran erinnert, ne?
Genau, ich habe die letzte Folge nochmal gehört. Ist übrigens mega weird, sich selbst beim Sprechen zuzuschauen.
Hast du noch nie gemacht.
Zuzuschauen, ne? Vor allem zuzuhören. doch, habe ich schon oft gemacht, aber mache ich nicht gerne. Aber da hast du das quasi angeteasert, deswegen dachte ich mir, müssen wir nochmal kurz drauf eingehen.
Was wollte ich sagen?
Sonst kriegen wir böse Mails. Du hast quasi gesagt, das nächste Thema, worüber wir sprechen wollen, ist nochmal eine eigene Show. Wie könnte eine eigene Show zu diesen Zeiten quasi aussehen, wenn man die noch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres, ja, quasi vor der ganzen Impfstoff-Thematik quasi, wie könnte man das eventuell doch noch machen, sozusagen?
Ja, genau. Also es ist ja jetzt schon möglich, wir haben mal ausgecheckt, wenn man eben so ein entsprechendes Hygienekonzept hat, dass man mit, ich glaube, maximal irgendwie, wie viele Leuten... 80 Leuten.
Das ändert sich auch jeden,
genau,
Tag.
Genau, das werden ja auch immer mehr. Und wenn es jetzt nochmal schlimmer wird, dann wird es auch wieder gar nicht möglich sein. Aber auf jeden Fall kannst du mit einer bestimmten begrenzten Zahl an Leuten ja irgendwie zumindest draußen relativ geilen Scheiß machen. Und da denke ich mir zum Beispiel, warum nicht auch einfach nochmal so ein Release-Konzert, wenn man jetzt eigene Tracks hat, irgendwie im kleinen Kreis zu machen. Mhm. Man macht irgendwie eine Aktion über Instagram. Es gibt vielleicht maximal irgendwie 50 bis 80 Tickets.
Ja, und so wie jetzt ja auch hier am
genau,
Freitag.
Genau, am Freitag. Und macht halt einfach seine eigene kleine Show. So, und auch vor allen Dingen dann irgendwie wieder mal so ein Zusammenkommen und Zeit haben, weil bei Auftritten, wenn man für andere die Auftritte macht, ist ja häufig auch so, dass man immer nicht so viel Zeit hat.
Ja.
Und da einfach sich mal so einen Nachmittag zu nehmen, so ein Happening. Ich habe auch überlegt, das Coolste wäre eigentlich, sich auch andere Künstler einzuladen, zu featuren, einfach ein bisschen zu jammen und eine geile Zeit zu haben. Das wird aber relativ schwierig, weil das müsste ja relativ bald passieren, so wettertechnisch.
Wenn du es draußen machen willst, ja.
Genau. Und drin ist es immer hygienekonzeptmäßig scheiße. Das ist immer schwierig, da musst du eine riesen Location finden. Und ich find's ein bisschen uncharmanter als draußen.
Mhm.
Und von daher mal gucken. Vielleicht wird es auch erst nächstes Jahr passieren. Vielleicht geht diese ganze Pandemie-Wahnsinn auch noch weiter im nächsten Jahr. Genauso wie dieses Jahr.
Dann wird es auch noch mal spannend. Ja, also ins nächste Jahr, glaube ich, gehen wir sowieso schon. Aber wie weit ins nächste Jahr ist ein bisschen die Frage. Es hoffen ja jetzt gerade alle oder alle retten sich so ein bisschen in der Hoffnung auf nächsten Sommer. Also
ja, und jetzt seien wir mal ehrlich, ne? Impfstoff-Fragezeichen, kommt der nächstes Jahr?
Ja, das ist halt, genau, das ist halt die große Frage. Wenn das nächste Jahr wieder alles ausfällt, sind die Gesichter lang und das Verständnis sinkt irgendwann auch, ne? Also
ja, klar.
Bei den Leuten, die werden klar. Halt ungeduldig. Und jetzt kannst du halt alle hinhalten und sagen, ja, aber nächstes Jahr ist ja alles wieder besser, da ist dann die EM und dann ist wieder Rock am Ring und so. Und alle sagen dann so, gut, dann packen sie ihr Zelt wieder in den Keller und sagen, bis nächstes Jahr, mein Freund.
Ja, ja.
Aber wenn dann nächstes Jahr das Zelt wieder hochgeholt wird und wieder gesagt wird, ja, dann aber nächstes Jahr dann bestimmt, weiß ich nicht, wie es dann wieder generell die Stimmung im Land wird sozusagen.
Ja,
aber ja.
Ja, und genau, deswegen ist es sowieso super schwierig zu planen. Ich hatte nur gedacht, dass es irgendwie mega schön wäre, eine eigene Show, eine kleine zu machen
ja.
Mit ein paar Leuten, mit einer Handvoll Leuten und irgendwie so, dass das Ganze echt so ein bisschen Close-Community-Family-mäßig ist.
Voll
und
gut.
Gar nicht viele so. Und ich habe auch einfach Bock, über die neuen Songs zu sprechen. Und
genau, das habe ich auch gerade noch gedacht. Das wäre eine geile Möglichkeit.
Zu präsentieren, zu sagen, ey, lass uns mal irgendwie, wir spielen einen Song und hinterher quatschen wir in der Gruppe drüber. Was war cool, was war auch nicht cool.
Voll geil, wie so ein Theaterstück. Wo
dann, ja, voll. Und dann kannst du so der Testlauf für die Songs dann für den Release oder so.
Das finde ich mega geil. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie so wirklich erlebt, dass man über die Songs mit dem Künstlern auch richtig sprechen kann. Also klar, oftmals wird dann sowas erzählt, wie ist es entstanden, was ist das Thema, was steckt dahinter. Es gibt auch teilweise bei Spotify, also wie wir bei Spotify.
Diese Track-by-Track-Geschichten, ne?
Genau, so Audiokommentare, das finde ich auch manchmal ganz interessant,
ja,
weil man dann wirklich den Song schon seit einem Jahr oder so rauf und runter hört und sich da so eine ganz eigene Interpretation von gebaut hat und dann sagt ja. Der Künstler irgendwie, ja, nee, das geht irgendwie um den Hund von meinem Nachbarn, der ne? Und du denkst so, holy shit,
der heißt doch Doggy Style.
Ich hatte da sonst was reininterpretiert, aber es ging eigentlich nur um den Hund, den er jeden Tag sieht oder so. Weißt
ja.
Du? Das finde ich dann immer ganz interessant und dann kann man das an so einem Abend auch nochmal, glaube ich, ganz cool machen. Irgendwie so drüber sprechen, was vielleicht auch mal Feedback, was hat euch das gegeben oder was habt ihr mit dem Song gemacht innerlich so. Also ich glaube,
voll.
Da gibt es auch das Bedürfnis von der Seite mal das loszuwerden. Man bekommt ja sicherlich ab und zu auch mal Nachrichten, wo Leute irgendwie sagen, das ist ein Song, der hat mich berührt oder
voll.
So. Und das mal persönlich zu sagen, ist ja oft auf Konzerten nicht so wirklich Zeit für. Hattest du ja letztens auch gesagt, gerade ja. Bei Konzerten in Bremen, wo halt dann alle kommen und dann gerne alle auch mal irgendwie was loswerden wollen persönlich, dann ist es ja unmöglich, dem allen gerecht zu werden.
Voll.
Und in so einem Abend, wo dann wirklich nur so eine Handvoll oder 50 Leute kommen oder was auch immer, ist das ja viel einfacher.
Wann release wir eigentlich den nächsten Song?
Was fragst du mich das?
Weiß ich nicht. Wir sind immer am Rumdiskutieren, wann wir jetzt, wir haben ja noch zwei Session-Tracks, wann wir die releasen und ob wir eine Akustik-Version releasen, bevor die echte Version quasi fertig ist und so.
Das ja.
Ist ein Streitthema, also im positivsten Sinne.
Ja, es ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist super schwierig, glaube ich, einfach so den Zeitpunkt für sich zu definieren. Es gibt ja, und wir schwanken ja selber auch total da drin. Also mal sagst du irgendwie, ja, warum nicht einfach raushauen und dann gucken, baut man das nächste, weil es gibt ja voll viel, was im Kopf rumschwirrt, was das nächste sein könnte.
Ja.
Und dann ist aber wieder so die Angst davor, oder? Es ist auch so ein bisschen.
Meine Sorge ist ja, ich hau jetzt eine Akustikversion von einem Track raus, so. Und die Leute, die sich das jetzt anhören, feiern die Version voll und dann produzierst du für viel Geld die Single und dann finden sie die Single nicht mehr so cool.
Ja.
Und das würde mir das Herz brechen.
Ja, aber das ist ein Effekt, der einfach, den es einfach gibt. Habe ich auch schon.
Voll, das ist häufig so.
Habe ich auch schon auf jeden Fall gemerkt.
Da muss man vorsichtig sein.
Ich habe mal auf einer.
Wohingegen erst die Single releasen, die dann gefeiert wird und dann die Akustikversion zu releasen, dann ist es nochmal eine neue Version.
Ja.
Und dann ist es wieder cool.
Ich finde die Vorgehensweise auch besser.
Aber da wir den Track jetzt noch nicht final haben.
Ja. Aber wir haben ja noch eine andere Akustikversion von dem anderen Song.
Cover und Cornflex übrigens, ist richtig. 3000 Mal jetzt geklickt auf den Instagram Reels.
Ja, die Instagram Reels, die haben wir auch neu für uns entdeckt. Das gibt es ja noch nicht so lange.
Nee.
Es ist halt der.
Wir sprechen an dieser Stelle eine klare Empfehlung für die Instagram Reels aus, weil es echt sehr cool und lustig ist.
Instagram macht halt das, was Instagram immer macht, guckt sich die Konkurrenz
Cloud.
An. Kopiert es 1:1 in seine Plattform und sagt dann, ja, warum wollt ihr denn auf die andere Plattform? Ihr habt doch alles, was ihr braucht hier bei uns.
Ich habe mal gehört, dass in China das kulturell so ist, dass eine Kopie ein wahnsinniges Kompliment ist.
Ah, schön. Tja,
in dem Sinne, mach doch auch mal einen Podcast.
Ja, Trump will ja jetzt auch TikTok verbieten in den USA.
Ja, ich habe es gelesen heute.
Von daher, das ist ja der Epic Win dann für Instagram.
Richtig, unfassbar krass. Ihr lieben Leute, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und wir quatschen uns in der nächsten Woche bei einer neuen Folge von Tagträumer Groß. Daniel, hast du noch letzte Worte?
Ja, an der nächsten Folge Tagträumer Groß sprechen wir, glaube ich, dann über, wie die erste Show war, oder?
Vorher? Scheiße.
Ich glaube, jetzt ist gerade die Show, die.
Dann müssen wir uns aber am Wochenende treffen. Ja. Wir können, lass uns doch nach der Show podcasten.
Das wird auf keinen Fall funktionieren.
Super besoffen. Lass uns richtig voll saufen, machen eine Folge. Voll saufen. Voll laufen, wollte ich sagen. Alter,
wir haben schon
noch nichts getrunken.
Wir haben schon mal eine betrunkene Folge gemacht. Erinnerst du dich?
Die ist aber gelöscht. Das ist die verlorene Folge.
Wirklich?
Die haben wir nie veröffentlicht.
Echt?
Nee, weil ich doch das Aufnahmegerät, ich habe doch das Ding ins Waschbecken gepackt und ich glaube, das war nass.
Nee, das war ja auf dem Musikschutzgebiet-Festival,
genau.
Was du meinst. Aber wir haben auch schon mal eine besoffene Folge bei dir zu Hause gemacht.
Echt?
Da kamen wir von irgendwo wieder.
Mhm. Mit Maler als Gast.
Genau, ganz genau.
Ich erinnere mich.
Wir waren irgendwo
Welche
vorher.
War denn das wohl?
Ich kann sein, dass wir da vorher im Klimansland waren, bei dem Materia-Gig.
Ja!
Glaube ich.
Da waren wir im Klimansland.
Ja.
Ach, witzig.
Ist auch egal.
Da haben wir auch noch eine Story.
Wir können später dazu mehr. Wir können es versuchen und wenn wir es nicht schaffen, dann machen wir das 1-2 Tage später.
Wenn man kein Wort versteht, dann sehen wir uns ein paar Tage später.
Auf jeden Fall kommt alle am Freitag auf jeden Fall vorbei.
14.8.
Tickets gibt's im Instagram-Bio-Link und
Liebe gibt's in der Kommentarspalte. Also bis
und,
dann.
Und persönlich vor Ort.
Ciao.
Tschüss.